Herr Wolfgang Krüger, Sie sind Psychologe und Psychotherapeut und außerdem Autor von mehr als 15 Büchern. Ihre Bücher thematisieren vor allem Freundschaft und Liebe. Erst 2020 ist Ihr Buch Freundschaft beginnen, verbessern, gestalten in einer Neuauflage erschienen. Dabei mit einigen Anpassungen zu der Corona-Pandemie vor allem. Wir wollen heute miteinander über Freundschaft sprechen. Vielleicht dabei erstmal die Frage zum Einstieg: Was verstehen Sie unter Freundschaft?
Es gibt verschiedene Formen der Freundschaft. Es gibt zum einen die Herzensfreundschaften. Das sind die Freundschaften, wo wir alles erzählen können, also auch Ängste und peinliche Situationen, und auf die wir uns absolut verlassen können. Und daneben gibt es aber die Alltagsfreundschaften, die meistens einen Anlass haben, dass wir uns treffen. Also da geht man gemeinsam in einen Chor zum Singen, man geht wandern, man macht Sport. Und diese Herzensfreundschaften, wenn man das definiert, Doppelpunkt, es sind enge soziale Beziehungen, wo ich möglichst über alles reden kann und wo ein sehr hoher Grad an Verlässlichkeit besteht.
Zusätzlich zu dieser Kategorisierung von Herzensfreundschaften und Alltagsfreundschaften unterscheiden Sie in Ihrem Buch, ja auch angelehnt an Aristoteles, drei Arten von Freundschaften. Und zwar eine erste, die auf einem gegenseitigen Nutzen basiert, eine zweite Art von Freundschaft, die auf einer Lust basiert, und eine dritte Kategorie der Freundschaft, eben die Herzensfreundschaften, die sich aber vor allem oder nur zwischen tugendhaften Menschen entwickeln können. Was zeichnet diese unterschiedlichen Arten von Freundschaften aus? Also ist Ihre Alltagsfreundschaft, entspricht die einer Freundschaft, die auf einem gegenseitigen Nutzen basiert?
Nicht unbedingt. Die Freundschaft für den Nutzen, was wir auch so im Alltag so als die Vitamin-B-Freundschaften zum Teil verstehen, das ist ja die distanzierteste Form der Freundschaft, die eigentlich das, was wir unter Freundschaft verstehen, eigentlich gar nicht mehr beinhaltet. Also es gibt am Rande der Freundschaften, auch die Freundschaft zwischen Politikern sehr häufig, es gibt Freundschaften, die wir als Freundschaft bezeichnen, die es aber im eigentlichen Sinne nicht sind. Und dazu gehören die Vitamin-W-Beziehungen, die Freundschaften für den Nutzen. Und es gibt andere Freundschaftsformen, wo man sieht, dass die Freundschaften eine richtige Palette haben, von ganz intensiv im Grunde bis hin zu etwas distanziert. Und dazu gehören zum Teil dann manchmal auch die Kollegenfreundschaften oder dazu gehören die Freizeitfreundschaften.
Sie schreiben außerdem in Ihrem Buch, dass eine Freundschaft drei Kernpunkten bedarf. Ein Freund soll mich verstehen, er soll sich aufrichtig für mich interessieren und verlässlich sein. Ich denke mir, dass es ja auch immer wieder Phasen im Leben gibt, in denen Freundinnen oder Freunde das vielleicht nicht sein können und uns beispielsweise ja sich nicht so häufig melden, beispielsweise wenn man verliebt ist oder in einer frischen Beziehung oder wie auch immer. Kann trotzdem eine Freundschaft, eine Herzensfreundschaft bestehen, wenn diese Kernpunkte nicht erfüllt sind?
Also zunächst mal haben wir in den Freundschaften genauso wie in allen anderen Beziehungen meistens Schwankungen. Freundschaften unterliegen ja doch vielfältigen Einflüssen, vor allem dann, wenn ich äußere Veränderungen habe, also einen neuen Beruf habe, wenn ich in eine andere Stadt ziehe, wenn ich eine Liebesbeziehung eingehe, wenn ich Kinder bekomme, dann verändert sich mein Leben und dann verändern sich eben auch die Freundschaften. Wobei man sagen muss, wenn Menschen ein gewisses Alter haben, also über 45, also wenn die Lebensmitte überschritten ist und ich habe Herzensfreundschaften, dann sind diese Freundschaften ausgesprochen stabil, weil man mehrere Erkenntnisse im Leben gewonnen hat, nämlich erstens, man weiß, wie wackelig Liebesbeziehungen sein können und ist bestrebt, auch wenn man verliebt ist, die Freundschaft, die Intensität der Freundschaft weitestgehend beizubehalten. Und die Freundschaften kriegen eine so große, sagen wir mal, Bedeutung im Leben, dass es da eine gewisse Kontinuität gibt. Beispiel: Ich bin seit über 40 Jahren mit einem Kollegen befreundet und seit weit über 20 Jahren treffen wir uns jede Woche, Klammer auf, wenn es nicht gerade Corona gibt, Klammer zu. Und meistens telefonieren wir noch einmal. Also wir haben einen ungeheuer intensiven Kontakt seit weit über 20 Jahren. Und ich habe in dieser Zeit eine neue Liebesbeziehung begonnen, habe geheiratet, bin zusammengezogen. Da ist also viel, viel passiert. Aber die Freundschaft hat trotzdem diese Intensität quasi behalten.
Schön. Und vielleicht daran nochmal anschließend, es gibt ja diesen Spruch, Gegensätze ziehen sich an. Muss eine Freundin oder ein Freund eigentlich eine Person sein, die mich immer versteht? Oder kann es auch eine Person sein, die mir vielleicht ganz anders ist als ich und mit der trotzdem eine sogenannte Herzensfreundschaft entstehen kann?
Das sind eigentlich, sag ich mal, jetzt zwei Fragen, die aber zusammengehören. Also wir suchen uns zunächst einmal jemanden, der irgendwo in seinem Wertgefüge oder seiner Weltansicht Ähnlichkeiten aufweist. Sonst würde man sich mit dem Betreffenden nicht anfreunden. Wir gucken vor allem, ob der Betreffende, sagen wir, einen ähnlichen Humor zum Beispiel hat und ob er einen ähnlichen Wunsch hat nach Beziehung, nach einer intensiven Freundschaft. Darauf gucken wir. Und dann hat der andere natürlich in manchen Punkten andere Ansichten. Und wir testen am Anfang sehr schnell, wenn wir dem anderen etwas persönlich erzählen, ob wir uns dann von der Sichtweise des anderen verstanden fühlen. Und jetzt darf und soll der andere durchaus auch andere Aspekte eines Problems einbringen. Also er soll durchaus Dinge anders sehen dürfen. Aber wir erwarten, dass er das so einbringt und formuliert, dass wir uns im positiven Falle eher bereichert fühlen, also eher als Ergänzung im Grunde nehmen und weniger als Kritik oder Korrektur. Also wir brauchen in einer Freundschaft, wenn es einigermaßen gut geht, eine halbwegs diplomatische Streitkultur. Wenn ich dem Freund irgendwas mitteile und dem sage, es fällt mir wieder schwer abzunehmen im Frühling. Und dann ist der Freund immer der Superschlaue und sagt, du musst doch gar nicht abnehmen oder es ist doch ganz leicht. Oder wenn es immer der Fall wäre, dann würde ich irgendwann mich zurückziehen und aufhören, über mich zu erzählen, weil ich verstimmt wäre, wenn der andere mich dann immer korrigiert. Also ich brauche ein gewisses Maß an, zumindest mal an Bemühung, meinen eigenen Standpunkt zu schildern, den brauche ich. Und dann darf der andere durchaus Dinge auch anders sehen. Aber Freundschaft bedarf auch eines gewissen Verständnisses.
Vielleicht ja auch daran nochmal anknüpfend. Es gibt ja immer wieder auch Gruppen von Freundschaften. Das heißt Freundinnen und Freunde, die sich in einer Gruppe, in einer Clique, in einer Crew zusammentun. Dann sind meistens mehrere Menschen miteinander befreundet und verbringen viel Zeit gemeinsam. Wie kann man in so einer Gruppe vielen Menschen gleichzeitig diese Aufmerksamkeit geben, die eine Freundschaft bedarf?
Also zunächst einmal ist das Phänomen, dass wir Cliquenfreundschaften haben, Gruppenfreundschaften haben, zunächst mal sehr stark auch ein Phänomen jugendlicher Freundschaften, wo also gerade junge Frauen, Jugendliche es kennen, dass man regelrecht in einer Clique zusammen ist, wo man alles miteinander tauscht. Und man macht in dem Alter aber die Erfahrung, wie brisant, also wie schön, aber gleichzeitig wie brisant das sein kann, weil es ja häufig in solchen Cliquen auch Spannungen gibt. Also dass eine plötzlich so ein bisschen an die Rand gedrängt wird, eine andere kommt plötzlich eine Runde dazu. Und wir erleben, dass bei aller Gruppenbeziehung es meistens so ist, dass wir mit einer Person oder mit zweien besonders gut befreundet sind. Also Freundschaften sind per se zunächst einmal immer auch Einzelbeziehungen, wo wir eine ganz intensive, man könnte auch sagen intime, also intime im Sinne von Offenheit, Beziehung haben zu einzelnen Personen. Wir sind in den meisten Fällen nicht mit einer, also emotional gesehen, sind wir meistens nicht mit einer Gruppe befreundet, sondern mit einzelnen Personen in dieser Gruppe. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es stimmt, dass wir immer auch, sagen wir mal, einer ganzen Gruppe sie häufig angehören. Das merkt man am meisten, wenn wir regelrecht, sagen wir mal, Netzwerken angehören oder der Nachbarschaft oder allen Mietern in einem Haus. Und da ist es tatsächlich so, dass wir, sagen wir mal, auch gucken müssen, meistens über sachliche Interessen, die wir haben oder Dinge, die wir tun, dass wir da zu allen auch eine Beziehung haben. Zum Beispiel, ich habe die Angewohnheit zum Beispiel, dass ich alle Leute, die im gleichen Haus wohnen oder die bestimmten Gruppen angehören, die lade ich zum Beispiel alle unisono immer zum Geburtstag ein. Oder habe einen E-Mail-Verteiler, wo ich alle im Grunde bediene. Also ich habe neben der Tatsache, dass ich mit Einzelnen sehr, sehr eng befreundet bin, habe ich bestimmte Aktivitäten, wo ich mal sage, ich bespaße im Grunde alle. Also ich denke dann an alle, sodass ich dann zu allen auch den Kontakt in irgendeiner Weise herstelle. Aber nicht zu allen gleich. Also ich würde nicht zu allen, ich würde nicht allen Leuten erzählen, wie meine Beziehung zu meiner Mutter war.
Das heißt aber, dieser Kontakt zu anderen Menschen kann schon auch eine Freundschaft sein, also der reine Kontakt zu jemandem.
Also wenn wir Freundschaften im Sinne so von Kreisen darstellen, dann gehören zum Kern die zwei oder drei Herzensfreundschaften, die wir haben. Und dann gibt es konzentrische Kreise, nämlich, dass ich, sag mal, Kollegenfreundschaften habe, die durchaus intensiv sind und auch möglicherweise persönlich. Dann gibt es diese Alltagsfreundschaften, wo ich mit Leuten im Chor singe. Und dann gehören aber am Rande eben auch die ganzen Netzwerke dazu. Oder zum Beispiel, ich lebe im Sommer oder bin sehr viel in einer Laubenkolonie, gehöre da zum Vorstand und bin mehr oder minder mit allen Leuten in dieser Laubenkolonie irgendwie befreundet. Ich bin der Gartenfreund. Also man grüßt sich über den Gartenzaun hinweg und fragt, wie sind bei dir die Tomaten und ähnliche Dinge mehr. Ja? Oder man unterhält sich so mit Themen wie, das Wetter ist aber in diesem Jahr besonders schlecht. Ja? Das sind diese 5-Minuten-Gespräche. Und dennoch werden alle sagen, wir sind irgendwie miteinander befreundet. Also man duzt sich und wenn einer mich sieht, dann findet man das merkwürdig. Also das ist auch eine Freundschaft. Aber es ist, wenn wir das mal in Kreisen darstellen, gehört das mehr zum äußeren Rand einer Freundschaft.
Nochmal zu den Herzensmenschen oder den Herzensfreundschaften. Mir fällt immer wieder auf, dass ja gerade bei Menschen, die uns besonders nah sind, auch bei mir häufig der Wunsch ist, sich sehr nah auszutauschen oder eine intime Begegnung zu schaffen. Und manchmal gelingt das ja trotzdem nicht. Dann trifft man sich und die Begegnung bleibt vielleicht doch erstmal oberflächlich. Ist das eine vielleicht auch zu hohe Erwartung, dass jede Begegnung mit einem Freund oder einer Freundin diese intensive, intime Nähe schaffen sollte?
Der Wunsch ist zunächst mal da, wobei natürlich es in einer Freundschaft eine große Herausforderung ist, weil in einer Partnerschaft habe ich zum Teil die Nähe auch durch Körperlichkeit und ich habe zum Teil die Nähe durch den Alltag und ich kriege viel vom anderen mit. In einer Freundschaft will ich eine große Intimität haben, eine Nähe, aufgrund des Gespräches und das gelingt eigentlich nur, wenn A, sich der eine öffnet und wenn B, der andere das auch versteht. Und da fängt die Schwierigkeit schon mal an. Ich habe in einer Umfrage festgestellt, dass, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, über 2/3 der Frauen erzählen der besten Freundin noch so halbwegs, was in der Partnerschaft passiert. Ungefähr die Hälfte reden auch über Sexualität. Und nur 1/3 redet über Geld. Also man merkt, es gibt so eine Stufenfolge von Intimität. Und um es mal persönlicher zu sagen, ich habe vor einiger Zeit ein Buch geschrieben über Sexualität und habe dann die besten Freunde gefragt, ob sie Lust haben, mit mir über das Thema Sexualität zu reden. Und dann hat mein bester Freund gesagt, kein Problem, komm, wir legen hier mal die Karten auf den Tisch. Und eine sehr, sehr gute Freundin hat gesagt, über Sexualität rede ich mit dir nicht. Das ist ein Thema, was ich nur mit meinem Partner bespreche. Nicht, da fängt die Thematik im Grunde schon an, dass es manchmal intime Dinge gibt, die wir einfach mit Freunden nicht besprechen. Und dann ist das Zweite aber, auch wenn man das bespricht, dass der andere das ja irgendwie verstehen muss. Der muss ja quasi darauf eingehen. Und da kann es sein, dass solche Gespräche mal gelingen, aber es kann auch sein, dass solche Gespräche, sagen wir mal, nicht gelingen. Und wenn ich Glück habe, dann entwickelt sich das aber in einer Freundschaft. Also mit dem besten Freund ist es so, wir haben über Jahrzehnte auch wirklich lernen müssen, wie wir beide so aufeinander eingehen, dass man den eigenen Standpunkt beibehält und gleichzeitig, sagen wir mal, sich so mit dem anderen kommuniziert, dass wir den auch wirklich verstehen, was im Grunde bedeutet, dass man viel nachfragt, dass man das sacken lässt, dass man im Grunde guckt, manchmal auch, was macht das, was der andere erzählt hat, kann ich das, sagen wir, nachvollziehen? Und das ist ein relativ schwieriger Prozess. Das gelingt nicht immer. Oder besser gesagt, ich glaube sogar, dass bei sehr, sehr schwierigen Themen eigentlich also häufig nicht gelingt.
Vielleicht nochmal gedanklich ganz zurück zum Anfang einer Freundschaft. Immer wieder kann man ja feststellen, dass man sich zu manchen Menschen mehr hingezogen fühlt als zu anderen. Und dann beginnt man vielleicht dennoch eine Freundschaft zu einem Menschen, zu dem man sich erstmal gar nicht so hingezogen gefühlt hat. Sie hatten vorhin schon gesagt, dass auf jeden Fall so ein gegenseitiges Verständnis gegeben sein muss für den Anfang einer Freundschaft. Was denken Sie, zählt da noch dazu, dass man gerade am Anfang sich einander annähern kann?
Es muss ja irgendwas sein, wo ich vom anderen angetan bin. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder ich erlebe den anderen ohnehin ständig in einer Gruppe, zum Beispiel nehmen wir an im Kleingarten, und habe automatisch mit dem anderen zu tun und bin dann angetan von bestimmten Eigenschaften. Also wie zuverlässig der andere ist, wie humorvoll er manchmal ist, wie warmherzig und so weiter. Und dann entwickelt sich eine Freundschaft quasi so langsam. Also das keimt so langsam im Grunde auf und dann wird es so unmerklich im Laufe der Zeit näher. Das ist die erste Möglichkeit, nicht? Dann habe ich so eine bewährte Freundschaft. Die zweite Möglichkeit ist aber, dass ich irgendwo bei einem Fest, bei irgendeiner Gelegenheit jemanden sehe und wo ich sage, Bums Walderat, der gefällt mir. Bringe mal ein völlig eindeutiges Beispiel dafür. Ich habe vor einem Jahr auf dem Parkplatz bei Lidl ist meine Frau einkaufen gegangen. Ich habe draußen gewartet und dann hat sie ich habe sie gefragt, wie viel Geld brauchst du? Und dann nahm sie aus dem Portemonnaie bei mir 20 Euro und stutzte dann und nahm dann noch die 50 Euro, die drin waren. Und ich hatte kein Geld mehr. Und ein Mann, der in der Nähe stand, der sagte dann, weg ist weg. Und ich fand die Bemerkung so frech und irgendwie genial, dass ich den ansprach und stellte dann fest, dass er Opernsänger ist und seine Frau ist Journalistin. Und ich habe spontan ihm gesagt, komm, wir duzen uns und ich lade dich einmal, dass wir bei uns im Garten zusammen essen. Und seitdem sind wir miteinander befreundet. Es war ein spontanes Gefühl, dass ich dachte, ich fand den sowas von liebenswürdig, genial, frech, dass ich dachte, der gefällt mir. Und in dem Augenblick, solche Dinge erlebe ich mindestens 2-3 Mal im Jahr. Und wenn ich sowas erlebe, im Grunde gehe ich auf die Leute zu und denke mir, rums, das ist sagen wir, das Potenzial für Freundschaften. Und das beginnt häufig ähnlich wie bei Liebesbeziehungen, dass man nämlich irgend so ein Gefühl hat und sagt, ach, das könnte passen. Und das kann aber in vielen Fällen, entweder gelingt das, in vielen Fällen kann es auch sein, dass nach einer gewissen Zeit das zwar stimmt, aber dass diese Freundschaft dann irgendwann doch wieder versackt. Ja.
Vielleicht dann nochmal zum Ende einer Freundschaft. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass es manchmal auch zu einer Trennung von Freundinnen oder Freunden kommt oder kommen muss. Dazu gehört ja auch immer eine große Konfliktbereitschaft bei Freundinnen und Freunden. Was denken Sie, spielt in solchen Situationen auch Verzeihen für eine Rolle oder das Lösen von Konflikten?
Also zunächst einmal, es gibt in Herzensfreundschaften, wo wir sehr eng miteinander sind, gibt es immer Konflikte. Und ich bin bereit, diese Konflikte zu lösen. Dazu gehört natürlich zunächst mal auch eine gewisse Konfliktfähigkeit. Jeder, der jünger ist, kennt das, dass einem die Lösung der Konflikte einfach zu plümerant ist und dann zieht man sich lieber zurück. Und da steckt auch häufig eine gewisse, sagen wir mal, Angst vor Konflikten, spielt eine Rolle. Aber um diese Konflikte lösen zu wollen, muss irgendwas in der Freundschaft bewahrenswert sein, dass ich mir diese Arbeit mache. Es kann auch sein, dass ich mir die Freundschaft im Grunde angucke und mir sage, das lohnt nicht. Und dann ziehe ich mich schlicht und ergreifend stillschweigend zurück. Und das geht bei Freundschaften eben leider doch viel einfacher als in einer Partnerschaft. In einer Partnerschaft muss ich mich trennen. Wenn man zusammen wohnt, dann muss ich ausziehen und dem anderen die Schlüssel zurückgeben. Und also die Trennung in einer Partnerschaft ist ein hochdramatischer Akt. Das ist es sehr häufig in Freundschaften nicht, weil ich muss dann einfach nur gar nichts tun. In vielen, also in über 90% aller Fälle tut man gar nichts. Ich bin mit jemandem befreundet, der immer nur nimmt, also immer nur anruft, wenn er irgendwas will. Und das war in der Vergangenheit immer relativ viel, was er wollte. Und ich habe lange Zeit auch mitgemacht und habe dem irgendwann gesagt, ich möchte das nicht mehr. Und dann hörte das nicht auf. Und seitdem gehe ich nicht mehr ans Telefon, wenn der anruft. Also das geht dann bei Freundschaften eben doch relativ einfach.
Vielleicht dann nochmal abschließend zu dem Thema Liebesbeziehung und Freundschaft. Es gibt ja eine immer lauter werdende Kritik auch an den sogenannten Kernfamilien. Und in Ihrem Buch Freundschaft beginnen, verbessern, gestalten schreiben Sie auch, dass Freundschaften immer wichtiger werden. Für viele Menschen gehören Freundinnen zum engsten Kreis und ja, sind eben Wahlverwandte. Können Freundinnen und Freunde so eine Kernfamilie ersetzen?
Das ist eine heiße Frage, weil wir stehen vor dem Problem, man merkt das gerade in den Corona-Zeiten jetzt, wir stehen vor dem Problem, dass wir in der Studentenbewegung angefangen haben, den Familienpakt aufzulösen. Und der Familienpakt bedeutete, dass man sich hilft, auch wenn man sich nicht unbedingt sympathisch ist. Und dieser Familienpakt war natürlich wichtig, gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Krisen, also Weltwirtschaftskrise, Weltkriege und so weiter, und brachten eine große Stabilität, weil man eben nicht überlegt hat, quasi, verstehe ich mich mit Tante Erna gut oder nicht, sondern die wohnte dann eben bei uns mal einen Monat oder zwei Monate, wenn sie ausgebombt war. Und diesen Familienpakt haben wir weitestgehend, also wir haben begonnen, es aufzulösen. Und jeder kennt das eben, dass man in der Familie nicht unbedingt mehr viel Kontakt hat, wenn man das nicht will. Also man zieht dann oft weiter im Grunde weg. Aber dennoch ist natürlich die Erwartungshaltung meistens der Eltern da, dass man bei Weihnachten kommt und bei bestimmten Gelegenheiten. Also da ist immer noch so der Familienzusammenhalt oder der Familiendruck ist immer noch da. Und wir merken aber jetzt in Zeiten von Corona, dass immer wenn es Krisen gibt, dann ist das Gefühl, dass man sich auf die Kernfamilie besonders gut verlassen kann, der ist trotzdem da. Also wir neigen dann zu einer gewissen Wagenburg-Mentalität und ich glaube, es gibt noch kaum Umfragen darüber, aber ich glaube, dass in Zeiten von Krisen die Bedeutung von Familien eher wieder etwas steigt, weil man das Gefühl hat, wenn alle Stricke reißen, und darauf kann man sich verlassen. Und deshalb war es auch so wichtig, dass viele Weihnachten dann zu der Familie gefahren sind. So, bevor ich mich aber jetzt hier verplaudere, bringe ich mal so das Kernproblem. Es stimmt, dass die Freundschaften heute fast etwas Familienähnliches im Grunde haben. Und mit dem besten Freund, da haben wir mal drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, wir sind eigentlich gar nicht mehr Freunde, wir sind im Grunde Brüder. Also die Intensität oder die Verlässlichkeit der Freundschaft, die wir haben, die hat eigentlich fast Familienähnliches. Die Frage ist natürlich nur, beim Thema Pflege zum Beispiel, werden die Freundschaften irgendwann das übernehmen können, was früher die Familien geleistet haben? Und das wird vermutlich nicht der Fall sein, weil in dem Familienmodell war immer auch ein hoher Grad an Aufopferung da und von Verzicht. Und das können die Freundschaften nicht, also wenn es darum ging, jemanden zu pflegen zum Beispiel im Familienkreis, das können Freundschaften in der Form gar nicht leisten. Und wir werden vermutlich neue intelligente Muster finden müssen. Nur mal als Beispiel, wir haben hier in Moabit eine Initiative, die gucken, dass möglichst Leute später erst im Leben ein Pflegefall werden, also zu gucken, dass Leute relativ lange mobil bleiben. Und wir gucken, dass Initiativen entstehen, wo zum Beispiel Freundeskreise da sind, wo sich ganz, ganz viele Freunde um einen kümmern. Also wo quasi Gruppen entstehen, wo man sagt, wenn einer krank ist, dann übernimmt der eine den Montag, den Dienstag, den Mittwoch und so weiter. Ja. Und solche Modelle, die halte ich irgendwann für möglich, die müssen aber gesellschaftlich erst, sagen wir mal, die müssen wir erst finden und quasi verinnerlichen. Wir haben eines gemacht, wir haben den Familienpakt im Grunde aufgelöst und wissen aber noch nicht im Grunde, was an die Stelle wirklich, sagen wir mal, endgültig unbedingt treffen wird. Da gibt es ungelöste Fragen.
In Freundschaften ist es ja häufig so, dass man sich vielleicht in den Herzensfreundschaften besonders gerne hat, aber nicht unbedingt Sexualität miteinander teilt. Und dann gibt es ja aber trotzdem vielleicht auch Freundinnen und Freunde, mit denen man diese körperliche Nähe teilt. Und dennoch muss so eine Freundschaft ja vielleicht auch gar nicht unbedingt romantisch sein. Wie unterscheiden Sie in diesen Formen von Freundschaften und vielleicht auch zwischen Romantik und Freundschaft?
Also zunächst einmal bin ich da relativ eindeutig konservativ. Und ich habe eine Erfahrung gemacht: Wenn man eine Freundschaft haben will, muss man von der Erotik, also nicht nur von der Sexualität, sondern auch von dem Werben und vom Flirten die Finger lassen, weil die Freundschaft ist eine Beziehung mit einem kleinen Abstand. Und das macht die Freundschaften so haltbar, weil bestimmte Gefühle von Sehnsucht, von Nähe, die in einer Partnerschaft da sind, in einer Freundschaft nicht ausgelebt werden. Und in dem Augenblick, also ich halte alle Modelle mit Freundschaft plus Sexualität, die halte ich für eine Mogelpackung. Ich finde das verständlich, weil wir, wenn wir Single sind, müssen wir die Möglichkeit haben, irgendwie Erotik auszuleben und wollen aber die Erotik ausleben auch nicht mit einem Wildfremden, sondern das soll eine Erotik sein mit Beziehung. Und da liegt es natürlich nahe, dass ich sage, Mensch, ich kenne Egon und ich kenne den gut und mag den und dann könnte ich mit ihm doch Sex haben. Aber ich halte das für keine gute Idee, weil in den meisten Fällen irgendwann sich einer dann doch mehr verliebt und dann ist die Freundschaft im Grunde futsch. Und deshalb ist dann im Grunde Schluss.